Ihr könnt schon mal aufschlagen, Hebräerbrief, Kapitel 4. Fortführend zum letzten Mal. Hebräerbrief, Kapitel 4, Verse 12 und 13. Da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das letzte Mal ist von der Ruhe Gottes die Rede gewesen, in diesem wunderbaren Kapitel. Und wo Jürgen gepredigt hat, Kapitel 3, da ging es um die Aufforderung und den Ruf an den Einzelnen, sich zu prüfen und darauf zu achten, dass nicht ein böses, ungläubiges Herz entstehen möge und dass nicht Formalisten, also Leute, die nur der Form nach durch die Wüste zogen, aber nie glaubten bei irgendeinem Auftritt. Dieser Glaubensruf, er ertönte laut. Und dann kamen wir in Kapitel 4 zu dem Gedanken, dass wir doch eine heilige Furcht haben sollten, davor, dass nicht einer zurückbleibt. Wir haben wahrscheinlich gar keine Vorstellung von dem, was mit denen passiert, die das Wort Gottes und die Heilsbotschaft ablehnen. Wir finden das in Vers 2, Kapitel 4, eine Heilsbotschaft verkündet worden. Aber es half ihnen nichts. Es half nichts, es sei denn, es verbindet sich mit Glauben. Und der Glaube, das ist ein Geheimnis, das wir auch in dem gesamten Kontext der Schrift nicht ganz ergründen können. Der Glaube spricht verschieden. Er hat verschiedene Facetten, verschiedene Werke, verschiedene Haltungen, sodass wir oft nicht sagen können, also nur wenn du so glaubst wie ich jetzt, dann ist es der wahre Glaube. Sondern wir müssen darauf achten, dass das Wort der Glaube sich verbindet mit der Verkündigung. Und die Verkündigung ist der Inhalt, was ich glauben soll. Und dieser Inhalt, welcher ist das Wort Gottes? Und dazu kommen wir heute. Das Wort Gottes, es ist die Offenbarung des Willen Gottes. Ganz einfach gesprochen. Wir wissen, der Logos, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das wissen wir alle. Jesus, der ewige Gott, kam und wurde Mensch. Aber es ist mehr. Das Wort hier ist das alttestamentlich gedankliche Rema. Rema ist Alttestament, das Wort, und Logos das Neue Testament. Aber ich betone es deswegen, weil ich nachgeforscht habe. Und die Griechen verstehen Logos nur mit Wort, also mit einem Sprechen. Ich spreche irgendwas aus, irgendein Satz, das sind ja auch Worte. Aber hier ist gemeint das Rema aus dem Alten Testament, welches mit Macht und Kraft wirkt. Wir wissen das aus dem Psalm 33, Vers 6 und Vers 9. Und da steht zum Beispiel, und Gott sprach, und es geschah. Wir haben den gleichen Gedanken bei Abraham. Und Abraham, Kapitel 4, er sah nicht auf seinen bereits erstorbenen Leib. Er sah nicht auf den erstorbenen Leib der Sarah, sondern er glaubte Gott, der die Toten lebendig macht. Und jetzt kommt's: der ruft, was nicht ist, als ob es da wäre. Der ruft, was nicht ist, als ob es da wäre. Und das mag von uns einer mal ergründen. Und dann kommst du in eine Ohnmacht, wo du sagst, wie groß muss Gott sein in seiner Herrlichkeit und Weisheit und Macht, wenn er einfach sagt, ich will, dass du gesund bist. Und der Mann stand auf, sofort war geheilt. Das ist das gleiche Prinzip. Der Herr sah ihn schon stehend und er rief und er wurde stehend. Seine Lähmung war dahin. Der Herr sah schon, dass die Lähmung weg ist. Und so ist es mit unserem Glauben. Wir glauben, dass die himmlische Seligkeit und die Hoffnung, dort oben eine Wohnung einzunehmen, bei dem Herrn zu sein, der Herr sieht das schon. Er sieht das schon, wir noch nicht. Aber wir glauben, dass es eins sein wird. Es ist also die Willensoffenbarung Gottes, aber nicht nur eine Willensoffenbarung, sondern verbunden mit seinem Allmachtswort, er spricht und es geschieht. Er sprach und die Erde war geschaffen. Lasst uns einen Menschen bauen. Er sprach es zu den Menschen. Die ganze Schöpfung dient ihm. Sie ist geschaffen durch die Naturgesetze und sie dienen ihm, solange es Gott gefällt. Und wenn er etwas ändert, dann jammern die Menschen vor Furcht, vor dieser Erwartung, die einmal über sie kommen wird. Matthäus 25. Nun, das Wort, wenn es so Rema gesprochen ist, dann kann es nur eines sein: heilig und gerecht. Es kann nie Lüge drin sein, nie was Falsches. Es kann nie so sein, dass wir sagen, ach, da hat es sich getäuscht, der liebe Herr. Es kann auch nie so sein, dass es nur für einen Zeitraum gilt. Und wenn der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, sage dir, mit mir wirst du heute noch im Paradies sein, dann ist das wirksam und zwar auf ewig. So dass der Prediger 3 gesagt hat, alles, was der Herr tut, ist auf ewig. Wir Menschen sind mit diesen Dingen nicht so verbunden, weil sie uns fremd sind. Denn unsere Worte sind nicht auf ewig. Wie oft sprachen wir Dinge aus, die wir im Nachhinein korrigieren mussten. Oder im schlechtesten Fall sogar wie ein Lügner wieder verändern. So ist es also, dass Gottes Wirken wirksam ist, aus seiner Allmacht gesprochen, seinem Willen entsprechend, auf ewig geschehen, gerecht und heilig und für immer wahr. Auch wenn wir manche Dinge noch nicht bis zum Ende durchschauen können. Wofür ich Gott dankbar bin. Und ich denke, ihr alle, stellt euch vor, ihr wüsstet schon die nächsten 20 Jahre im Voraus. Ach du liebe Zeit, sage ich da nur. Jetzt haben wir ein paar Bilder. Es gibt ein paar Bilder über das Wort Gottes. Es wird verglichen mit einem Hammer, mit einem Feuer. Zum Beispiel Jeremia 5,14, Jeremia 23,29. Ein Hammer, der Felsen zerschmettert, ein Feuer, das niemand aufhalten kann. Es wird als Licht und Leuchte bezeichnet, Psalm 119, 105. Licht, Leuchte, Hammer, Feuer, Schwert, das Schwert des Geistes, Epheser 6, 17. Oder eben hier in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes, das Schwert. Jetzt kommen wir zum Inhalt. Wir sprechen ja auch nicht leere Worte. Gut, es gibt Menschen, die sprechen so viel und sagen nichts dabei. Das ist eine Kunst. Man spricht immer nur mit und, der, die, das, aber, weder, noch. Aber gesagt habe ich nichts. Und das ist das, was in einem gewissen Maße einer hinterhältigen Art gleicht, um jemanden einzufangen, ohne etwas gesagt zu haben. So ist Gott nie. Gott ist immer einer, der Klartext spricht. Und das ist etwas, was uns nicht so gefällt. Ich erinnere uns an dieses kleine Wörtlein in Vers 12, denn. Warum sollen wir in die Ruhe Gottes eingehen? Warum sollen wir eifrig bestrebt sein? Warum sollen wir glauben und nicht durch Unglauben zu Fall kommen, sondern durch Glauben gerettet werden? Denn es gibt ein Wort Gottes, das dich so bloßstellt, dass du gar nicht anders kannst, als entweder oder zu sagen. Voraussetzung ist allerdings, dass du dich diesem Wort, dieser Wahrheit, diesem Hammer, diesem Feuer, diesem Licht, diesem Schwert aussetzt. Das geht im einfachsten Sinne dadurch, dass du die Bibel aufschlägst und liest. Das ist die einfachste Art und Weise. Und dann lese ich, dann überlege ich, kann das sein, kann das nicht sein? Ist das gelogen, ist das wahr? Gibt es Beweise? Gibt es Erfahrungswerte von irgendwelchen anderen Menschen, von dir selbst vielleicht? Und so verknüpft sich dieses Licht mit dir. Und dann kommt die große Frage, welchen Inhalt nimmst du jetzt auf? Denn der Inhalt vom Wort Gottes ist ja verschieden. Das ist einmal das Gesetz, und das Gesetz kennt nur tue oder sterbe. Oder die Information, was wir heute in der ersten Stunde hatten, das Wort vom Kreuz. Torheit oder Gotteskraft. Das Wort von der Versöhnung. Versöhnt, die Sünden bezahlt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Ist das wahr? Das Evangelium der Gnade. Vergeben wird aufgrund dessen, dass Gott dir einfach vergeben will. Und nicht, weil du vergebenswürdig durch deine Werke Gott dazu überredet hättest. Das ist das Schlimmste, was eigentlich einem Menschen passieren kann. Dass er durch Werke versucht, Gott gnädig zu stimmen. Das ist der Grundgedanke der Religion. Und so war auch der Gedanke nach dem Sündenfall, wir opfern Gott. Das ist in einer gewissen Weise natürlich auch schön gewesen, Gott Ehre zu geben. Und Gott heißt ja Gudda und dem, dem man opfert oder Opfer darbringt. Das ist schön und gut, aber es hat nichts mit Vergebung zu tun. Nichts. Es hat auch nichts mit Gnade zu tun. Das ist nur das, was der Mensch recht und billig zu tun hat. Und dann kommen wir zum Evangelium des Heils. Und Heil wird uns widerfahren aus Gottes Gnade und seinem Ruf für dich persönlich. So können wir jetzt sagen, wir haben einige Bilder gehabt, Feuer, Hammer, wir haben ein Schwert, wir haben Licht, wir haben Leuchte. Wir haben Gottes Allmacht, wir wissen um sein Reden und es geschieht einfach. Und er ist auch derjenige, der dann durch seinen Sohn zu uns gekommen ist. Vorher durch die Propheten im Alten Testament und dann kam er selbst. Und dann hat er uns den Vater geoffenbart. Der Sohn Gott selbst kam. Der Logos, der Schöpfer, der Schaffer, der spricht und es geschieht. Und er hat alles unter seiner Kontrolle. Jetzt gehen wir weiter, wenn wir diese allgemeinen Punkte mal bedacht haben, nur so im Großen und Ganzen. Und wir setzen uns diesem Logos und diesem Rema aus, lassen das auf uns wirken Und jetzt werden wir erleben, wie die Schrift doch bei dem einen oder anderen in sein Leben hinein redet. Aber zunächst einmal müssen wir uns kurz diese allgemeine Aussage von Paulus an Timotheus anschauen, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, in Vers 14 bis 16, nur ganz kurz überreißen, bevor wir dann in das Spezielle in Vers 12 und 13 einsteigen, um uns von Gott erklären zu lassen, wie er das meint. Also, die Schrift, die Schriften, du aber bleibe, Kapitel 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, wenn ihr gut aufgepasst habt. Da habe ich vorhin gesagt, wir müssen uns dem Wort aussetzen, und da steht, was du gelernt hast. Aussetzen. Und aus diesem Aussetzen wird Gewissheit, dass das die Wahrheit ist. Und das ist dir zur Gewissheit geworden. Weil du ja auch weißt, wer dich gelehrt hat und was dadurch der Inhalt war. Vers 15, von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Die Heiligen Schriften, das Wort Logos, Rhema, was aufgeschrieben werden sollte und wurde. Welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Denn Christus, Jesus ist das Wort, ist gekommen durch Christus, Jesus. Und es gilt, dieses Wort auf dich wirken zu lassen, dich in sein Licht, sein Feuer, sein Hammer, sein Schwert auszusetzen, und dann wird in dir eine Gewissheit reifen. Die Gewissheit ist in dem Fall Glaube. Das ist nur ein anderer Ausdruck. Ich weiß aufs Gewisseste und deshalb rede ich auch, heißt es in den Schriften. Ich glaube, darum rede ich. Ich weiß aufs Gewisseste, darum rede ich. Glauben ist die absolute Gewissheit dessen, was ich sage. Und jetzt Vers 16. Also ist alle Schrift, die ganze Schrift, also der von Gott verordnete Logos, dieses Wort, was da niedergeschrieben ist, von Gott gehaucht, steht da. Er hauchte es ein. Zu was? Zu einer Lehre, zu einer Lehrweise und zur Autorität des Lehrenden. Sofern der Lehrer natürlich sich mit diesem Wort identifiziert hat und es verinnerlicht und es ihn leitet, dann ist es seine Autorität, nicht seine Worte. Deswegen hat Paulus immer wieder darauf hingewiesen, zum Beispiel im 1. Korinther 2, ich will nicht mit menschlicher Überredungskünsten etwas bewirken, sondern in Einfachheit der Wahrheit und des Geistes und seiner Macht. Und das kommt aus seinem Wort. Das heißt also, willst du, dass sich in deinem Leben was ändert, dann musst du dich von dem Wort Gottes belehren lassen. Das ist wie dein Lehrmeister. Wenn jemand kommt und schließt dir diese Lehre aus der Schrift noch genauer auf, dann sei dankbar und nicht bockig. Viele sind dann bockig und sagen, Mist, dass ich es nicht selber weiß. Tja. Der dritte Punkt ist, lass dich überführen. Oder anders gesagt, lass dich überzeugen. Aber wovon? Wovon? Ich werde überzeugt von einer Wahrheit. Aber die Wahrheit muss mit Beweisen unterlegt werden. Und die Beweise, die die Bibel sagt, erster Punkt, du bist ein Sünder und nichts Gutes ist in dir, wir haben es im Gebet heute gehört zum Herrn, all dein Wesen, Denken, Handeln, Fühlen, alles was in dir ist, alles was dich ausmacht, ist Sünde und kann Gott nicht gefallen. Somit musst du dich dieser Beweisführung aussetzen, das ist Licht. Und dann sagt dir Gott, der Heilige Geist, Du weißt genau, dass selbst deine Absichten in dieser und jener Sache nicht in Ordnung sind. Und wenn du dich davon, von dieser Beweisführung überzeugen lässt, dann nimmst du das als wahr an. Und wenn ich es als wahr annehme, dann anerkenne ich das. Es war mir mal einer gegenüber gesessen. Vor vielen Jahren hatte ich einen Bibelkreis. Und dann war es die Tochter zum Glauben gekommen und hat gesagt, du musst unbedingt zu meinen Eltern kommen. Ich sagte, gut, komm zu den Eltern. Und da weiß ich noch, da war der Mann, der Vater von ihr, ja, so ein gestandener Brocken da, nicht so ein kleines Ding. Da saß mir gegenüber. Und da habe ich gemerkt, der hat so gezittert, ich weiß nicht warum. Ich habe nur die Bibel vorgelesen, ja. Dann habe ich so die Bibel vorgelesen und dann habe ich halt erzählt, was Glauben ist und die Inhalte der Schrift, wisst ihr alles selber, Licht und Hammer und Feuer, was. Das war mir ja aber nicht klar, dass es Licht, Hammer und Feuer ist, sondern ich habe es einfach nur vorgetragen. Und am Ende der anderthalb Stunden sagte nur ein Satz. Erwin, alles, was du sagst, das stimmt. Und das war sein Glauben. Bis zum heutigen Tag. Alles, was du sagst, das stimmt. Und da habe ich so richtig, jetzt im Nachhinein, wenn ich so überlege, gemerkt, wenn Gott mit seiner Beweisführung, du bist Sünder und verdammt, und da kam einer und litt am Kreuz, und seiner Gerechtigkeit wegen spricht dich Gott frei von deinen Sünden. Das hat Gott in ihm bewirkt. So ist also in der nächsten Stufe die Korrektur wichtig. Das Wort korrigiert. Wir sehen hier das Wort Zurechtweisung. Aber das heißt eigentlich ganz genau, ich korrigiere dich. Das ist ja vielleicht auch ein schöneres Wort. Immer zurechtweisen ist immer so von oben herab, du Dummerla. Muss man ein bisschen sagen, ne? Hast du keine Ahnung? Nein, ich muss sagen, pass auf, ich korrigiere dir etwas nach links. Wenn du das so sagst, dann sagt der andere, ah, danke für die Korrektur. Weil ich bin ja schon in der Spur. Aber Zurechtweisung immer von, ich weiß mehr als du. Und der letzte Punkt ist die Erziehung. Aber Erziehung ist auch wieder mit Vorsicht zu genießen, dieses Wort wenigstens. Lasst uns einfacher sagen, ich helfe dir, noch richtiger die Sache zu erkennen. So wie sie es damals gemacht haben, zwei Glaubensgeschwister, die haben dann noch einen festen Glaubensmann, der aber noch nicht so ganz sicher in den ganzen Schriften beheimatet war, noch vertrauter gemacht. Wisst ihr, einfach nur verbessern. Dann wird es auch angenommen. So, jetzt kommen wir zu der genauen Beschreibung im Text, Vers 12, das Wort. Das war jetzt auch wirklich nur ein grober Ausdruck, das wisst ihr ja selber. Das Wort Gottes ist lebendig. Der erste Gedanke, lebendig. Und das ist wichtig, denn das ist im Griechischen verbunden mit einem Begriff eines neuen Lebens. Also das Wort Gottes ist nicht nur ein altes Sammelsurium von Worten, die aneinander gereiht werden, wie denn und er und ist und Gott, das sind alles nur Worte, sonst nichts. Sondern der Geist macht es lebendig und dieser ist vom Himmel, so wie der Herr Jesus auch war. Und dieser vom Himmel kommende Geist ist lebendig machender Geist. Wenn also hier steht, das Wort ist lebendig, heißt das, es ist ein lebendig machendes Wort. Und zwar lebendig für den Himmel. Aus dem Himmel kommend und ein neues Leben vermittelnd. Also, man kann es jetzt anders übersetzen und sagen, wenn du und ich als Ungläubige, also ich noch mehr vielleicht, weil ich bin ja als total ungläubig aufgewachsen, ja, obwohl ich die in die Kirche ging. Aber ich bin total ungläubig aufgewachsen und wusste so von der Bibel null. Dann ist durch die Bibel plötzlich eine Information an mich herangetragen worden, die meine Gedanken ganz woanders hin verleitet haben. Ganz woanders hin. Und ich wusste, Moment, das hat doch mit Kirche nichts zu tun. Oder irre ich mich? Und da habe ich gelesen, das hat ja mit der Kirche nichts zu tun. Ich irre mich wirklich nicht. Und da wurde es zur Gewissheit, es ist ein neues Leben möglich, losgelöst von dem irdischen alten Leben. Das ist damit gemeint. Es ist lebendig. Das Lebendige für Gott, Lebende und von Gott her lebendig oder wie eine Art Lebensweisheit, um am Menschen gesund zu werden. Das ist lebendig. Das Zweite ist, es ist nicht nur lebendig, es ist wirksam. Wirksam ist nicht einfach nur gemeint, es verändert etwas so an deiner Haltung. Dass du sagst, also wenn mir einer sagt, bitte geh doch von rechts nach links, dann ja gut, geh von rechts nach links, das ist viel zu wenig. Sondern es ist wirksam im Sinne von Energie. Es ist eine, wie wir vielleicht auch sagen, eine Power. Nicht wie was ein Irrlehrer gesagt hat, Hour of Power, ich meine, das ist nicht gemeint, ja, weil die haben ja wieder alles verdreht, ja, in falsche Richtungen geführt und man hat die Kraft Gottes und die Kraft des Wortes im Grunde genommen missbraucht für die eigenen Zwecke. Und die eigenen Zwecke waren plötzlich Energie. Und da haben sie gesagt, nur weil ich jetzt da predige und weil ich jetzt da lebe, hat man gesagt, John Wimber und wie sie alle hießen, das ist jetzt Energie. Und um mich, sagte John Wimber, da ist die Energie für euch alle. Und dann hat er einmal mit seinem Jackett gewedelt und alle sind umgefallen, wie reihenweise die Leute, unvorstellbar. So kann man das auch verdrehen. Der Satan ist ja ein Nachäffer. Also, aber in dem Sinne hier ist Energie Gottes Eingreifen wie ein Arzt mit seinem Medikament. Und jetzt haben wir schon einen kleinen Übergang. Wenn die Schrift, das Licht, dem du dich aussetzt, dich plötzlich von der Wahrheit überzeugt, dass du ein Sünder bist, dann fängst du an zu fragen, aber welche Medizin brauche ich denn dann? Das wirst du logischerweise fragen. Und das ist damit gemeint. Jetzt kommt eine Energie Gottes, die dann dich fragen lässt, wer ist mein Arzt? Wer kann mir die Medizin geben, die mir hilft? Wer tut mir den Himmel auf? Und dann wird die Schrift dir sagen, der Sohn Gottes kam, Gott ist dein Arzt, er hat die Medizin, sein Blut, sein Kreuz, seine Auferstehung ist deine Gerechtigkeit und ich bin die Tür zum Vater. Das ist Energie. Und aus dieser Energie hat sich beispielsweise Joshua gespeist, indem Gott gesagt hat, sei mutig und sei stark. Und das war für ihn die Energiequelle. Jetzt musst du dich auch fragen, was ist deine oder meine Energiequelle? Ist der Herr Jesus? Ist sein Versprechen, ist sein Wort meine Energiequelle? Mein lebendig, mein übergeordnetes Leben in Zukunft? Es ist schärfer. Schärfer. Und diese Schärfe kann man vielleicht am besten bildhaft zeigen, wo der Herr Jesus in Offenbarung 19, Vers 15 aus dem Himmel kommt. Und aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert hervor. Denken wir dran, Schwert. Schwert ist ein Kriegsinstrument. Und dort an der Stelle führt er Krieg mit den Feinden. Und dieses Schwert, dieses schärfer als jedes zweischneidige Schwert, es führt, wenn man es jetzt überträgt, dieses Wort führt mit dir und deinem alten Leben Krieg. Krieg. Wie wir es heute gehabt haben, ganz am Anfang. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sündern haben, mit Sünde. Es ist ein Kriegszustand. Und jetzt dringt dieses Wort, dieses zweischneidige Schwert, welches schärfer ist als alles, dringt durch. Und es gibt keinen Widerstand. Mir ist das aufgefallen, als ich Jesaja 55 las. Und in Jesaja 55, da ist ein Wort, das wir gemeinhin kennen. Was sagt der Herr? Also, meine Wege sind höher als eure, meine Gedanken sind höher als eure. Und zwar so weit weg wie Himmel von der Erde. Gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt. Und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Es bleibt also eins zu liegen. Das Wasser bleibt liegen, der Schnee bleibt liegen, immer zu, kam vom Himmel, vom Herrn herab, es bleibt liegen und wirkt und wirkt und wirkt, ist lebendig und hat Energie und trennt, bis sein Wort soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das Schwert, das Wirksame, das Lebendigmachende, ist vom Himmel kommend, Jesus der Herr. Und er tut, was er sich vorgenommen hat, mit dem Vater. Und dazu kam er in die Welt, um Sünder selig zu machen und nicht um sie zu verderben. Und deswegen musste er ans Kreuz. Und nichts und niemand konnte ihn aufhalten. Und ich sagte dir voraus, dass du hier sitzt, dass du im Glauben bist, ist Gottes Wirken an dir gewesen. Und nichts und niemand hat ihn aufhalten können, dich zu berufen, dir den Glauben zu geben, dich von dieser Wahrheit zu überzeugen, dich horchen zu lassen und das ewige Leben zu bekommen. Die neue Kreatur hat er in dir geschaffen, weil er es wollte. Freut dich das? Freut dich das? Dass der Herr wollte, dass du hier sitzt, zu einer Zeit, wo du noch keine Ahnung davon hattest. Das ist Energia. Das ist Energie. Das ist Kraft. Das ist Schwert. Das dringt durch. Das vollführt. Der nächste Begriff, der bedeutet Scheidung. Das Wort Gottes ist lebendig, ist wirksam, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet. Und scheiden tut weh. Wisst ihr das? Scheiden tut weh. Und da gibt es so ein altes deutsches Lied, ich meine, das ist alles unbekannt, ja? Scheiden tut weh. Die Scheidung ist ein furchtbarer Zustand. Und er beginnt dann, wenn zum Beispiel schon die Kinder das Haus verlassen. Es geht weiter, wenn sich Ehen trennen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann, wenn der Tod scheidet. Unwiederbringlich. Scheiden tut weh. Aber hier ist gemeint, was scheidet er denn? Er scheidet Geist und Seele. Wisst ihr, und Geist und Seele sind hochkomplexe Dinge. Ich kann nur ein bisschen einen Abriss geben, ein paar so Schlagworte. Geist und Seele, Mark und Bein. Und ich will das in einem Block erwähnen. Mark und Bein, Geist und Seele gehört zusammen. Weil Mark und Bein ist der Begriff oder die Begrifflichkeit für totale Erschütterung. Wenn jemand im Mark und Bein erschüttert ist, dann gibt es nichts Schlimmeres. Weil Mark und Bein, das ist Knochen und der Mark im Knochen, ist der Sitz des, man vermutet, der Produktion des Blutes. Ja, also als mein Glaubensbruder Heinz schon im Himmel aufgefahren, heimgeholt wurde, auch noch diesen elendigen Krebs bekam, diesen Blutkrebs, da sprach ich dann auch mit der Oberärztin da im Nordklinikum Nürnberg, diese Fachärztin für Blutkrebs, da sagt sie, ja, wir wissen es ja auch nicht so genau. Wir vermuten, dort wird das Blut produziert. Aber im Mark und Bein, da sind Schmerzen. Da ist irgendwas. Es erschüttert dich ins Totale. Und deswegen ist dieses Bild genommen worden vom Heiligen Geist, für uns jedenfalls, Mark und Bein, um zu erkennen, dass das Schwert Gottes, das Wort Gottes, nicht einfach nur trennt oder so, oder einfach mal aufteilt. Nein, nein, nein. Das geht ins Äußerste hinein. Denn wir wissen aus 1. Korinther 2, dass der Geist die Tiefen Gottes erkennt. So kann auch nur der Geist im Menschen den Menschen erkennen. Und es wird dieser Geist wird jetzt geteilt. Geist von Seele. Also das jetzige Leben, die unsichtbaren Gedanken, das Begreifen, das Fühlen, meine Absichten, mein Charakter, meine Gedankengänge, alle meine Gaben, alles, was ich habe, all das wird jetzt einmal auseinandergelegt und getrennt von meinem Atmen, meiner Kraft, meinem Körper, meinem Ich, meinem Streben, meinem Wollen, meiner Furcht, meinem Zorn, mein... Oh, jetzt sagt Gott, Moment, wieso bist du furchtsam? Wieso willst du immer sündigen? Warum dreht sich dein Ich immer nur um dich selbst? Warum willst du nicht kommen? Warum ist deine Absicht immer gegen mich gerichtet? Warum ist dein Charakter immer so abgrundtief sündig? Warum ist dein jetziges Leben so schlimm und furchtbar? Warum ist dein Denken so verdreht? Warum hast du so schlechte Gedanken über mich, den ewig sein Gott? Merkt ihr, wie das Wort Gottes auf den Menschen wirkt? Und so trennt er im Glauben das auch bei uns. Und da wirst du sauer und da wirst du im Glauben vielleicht unleidig und so weiter. Und dann spricht das Wort zu dir und sagt, Moment mal, wieso denkst du jetzt so? Ja, meinst du, ich kann lügen? So fragt doch das Wort. Kann ich lügen? Gott sagt, nein, kann ich nicht. Ja, aber ich will nicht, bin unzufrieden. Und dann muss Gott manchmal, wenn ich jetzt auf den Gläubigen wie uns schaue, auch mal uns erschüttern in Mark und Bein. Und da kann schon mal sein, dass was ganz, ganz Schlimmes passieren muss. Je nachdem, wie die Notwendigkeit Gottes ist. So, wir haben das im Hebräerbrief auch mal gelesen bestimmt. Sie haben all ihr Hab und Gut verloren. Das war Erschütterung. Du stehst mit nichts mehr da. Das erschüttert dich in Mark und Bein. Und dann sagt der Herr, bin ich nicht dir genug? Habe ich dir nicht alles gegeben? Das Wort Gottes erinnert dich und trennt deinen Geist und deine Seele und sagt, ja, das stimmt, ja. Das ist wahr, wir trennen das Ganze, wir scheiden wieder. Falsche Gedanken, richtige Gedanken. Falsches Fühlen, richtiges Fühlen. Falsche Absichten, richtige Absichten, nicht wahr? Er scheidet und er ist ein Richter. Und Richter, und das ist ein schönes Wort im Griechischen, Kritikos, der Kritiker. Also mit anderen Worten, du liest die Bibel, als Ungläubiger gehe ich immer zuerst, ja? Und dann kommt der Kritiker und er sagt, wenn ich dein Leben so anschaue, du weißt doch nicht vor und nicht zurück. Weder noch Hü und Hott. Einmal bist du Glauben und dann bist du wieder Werke tun. Einmal Glauben und dann wieder Unglauben. Einmal gehst du in die Kirche und dann bist du wieder totale Welt. In der Disco oder sonst irgendwo. Ich spreche alles aus Erfahrung. Totaler Kritikus. Und wenn du dich dann aussetzt, diesem heiligen Licht, dann erkennst du sein Licht. So sagt der Psalm. In deinem Licht erkenne ich das Licht. Also in deinem Licht des Wortes Gottes erkenne ich plötzlich das Licht Jesu Christi. Und dann geht die Frage los, kann ich dann noch diese alten Dinge tun? Kann ich dann noch in deinem alten Wesen weiterleben? Kann ich dann noch dieses und jenes machen, was ich früher so gern gemacht habe? Oh, dann geht's los. Der Richter, der Kritikos, der fängt plötzlich an, meine Gedanken zu kritisieren. Und du fängst an zu überlegen. Hätten die Juden das nur damals in der Wüstenzeit von 40 Jahren gemacht und wären mal kritisch gegen sich selbst geworden, nicht immer kritisch gegenüber dem anderen. Sei mal kritisch zu dir selbst und hinterfrage dein Handeln, dein Tun. Nein, hinterfrage deine Gedanken, deine Absicht, dein Sinn, dein Denken, dein Nun. Steht er da weiter, ne? Der Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Und dort steht Gesinnung. Und die Gesinnung ist der Verstand oder das Denken in einem geheimnisvollen Art und Weise. Wir schlagen nochmal auf im Römerbrief Kapitel 2. Da ist das nämlich beschrieben. Da hat selbst Luther kein geeignetes Übersetzungswort gefunden. Und ich bin manchmal ein bisschen überrascht, dass in der heutigen Zeit so viel Schlaue sind, die schlauer sind als Luther, wo selbst der Roger Liebe gesagt hat, so einen Übersetzer, den hat es vielleicht nicht noch einmal gegeben. Und er hat in Römer 2, Vers 15 gesagt, und zwar die Heiden, die nicht das Gesetz in sich tragen, aber nach dem Gesetz tun und handeln, sagen, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Jetzt kommen die Überlegungen dazu. Jetzt überlegen sie, ist das richtig, wenn ich das tue? Na, oder falsch? Und diese Überlegung, das ist nun, N-O-U-S, griechisch, was auch immer das genau heißt. Sie verklagen sich oder entschuldigen sich untereinander. Sie, die verschiedenen Überlegungen, die auf dich einprasseln. Vor, zurück, früher, wieder, Absichten, Verstand, Gedanken, Erwägungen. Und jetzt kommt das Wort. Römer 2 sind die Heiden, die Ungläubigen. Hebräer 4, Vers 12. Jetzt kommt das Wort. Das untrügliche Gotteswort. Von dem, der durch sein Wort Rema spricht und es geschieht. Und es kommt jetzt und sagt, so jetzt kritisiere ich mal alles, was du hier sagst. Denn all deine Überlegungen sind kürzer vergessen. Was machst du dann? Dann musst du Bankrott musst du erklären. Und nur der Bankrott erklärt, ist reif für Glauben. Der andere nicht. Weil der andere, wenn nicht Bankrott erklärt, hat er noch 2% in der Hinterhand, weil die hat es sich nämlich zur Seite gerafft. Und dann denkt er, das ist ja die sogenannte Konkursverschleppung oder Konkursbetrug. Wenn ich noch etwas zur Seite geschafft habe, darf ich keinen Konkurs beim Amtsgericht anmelden. Weil es ist ja noch was da. Und weh, die kommen dir drauf. Dann kannst du in den Knast gehen. Also Bankrott ist tatsächlich Bankrott. Und Richter, Kritikos, der sagt zu dir, pass mal auf, da sind noch 2% in dem Hinterstübchen. Das hast du noch nicht zum Bankrott erklärt. Und das sind die Religiösen. Und das zieht sich durch den ganzen Hebräerbrief durch. Die religiösen Juden, die haben doch ein bisschen noch was gemacht. Ein bisschen haben wir die Tora. Wir haben immerhin noch den Schabbat gehalten. Vielleicht nicht 100%, aber von den 100% haben wir 20% gehalten. Ist das nichts? Und die religiösen Juden sind nur ein vorgeschattetes Bild für die religiösen Kirchengänger. Egal welcher Kirche. Auch die armen Muslime, auch die. Sie tun etwas und erklären keinen Bankrott, obwohl sie den erklären müssten. Denn nur wer das erklärt, der kann losgelöst von dem alten Wesen das Neue von Gott annehmen. So, und letzter Begriff, Herz. Herz, es geht also, das Herz ist schon ein. Also ich bin ja froh, ich rede etwas in bruchstückhaft. Deswegen, damit ihr, wenn ich jetzt so Pausen einlege, versucht selbst das auszufüllen. Ja, wenn ich sage, das Herz ist schon, dann füllt von euch jeder im Gedanken aus, was er da jetzt meint. Das Herz des Menschen ist ein unstet verzagtes Ding, sagt Jeremia. Und damit kann niemand was anfangen. Es ist, deine Gedanken sind unstet, deine Überlegungen sind verkehrt, du verstehst es falsch, dein Wille ist total abnormal, also Gottes Sicht, deine Urteilskraft ist nicht da, dein Zorn, deine Sorge, deine Freude, deine Furcht, dein Hass, deine Liebe, die kannst du alle vergessen. Deswegen ist die Welt immer so schnell dabei, heute liebe ich, morgen hasse ich. Heute liebe ich ihn. Was war das für ein Depp, dass ich den so lieben konnte? Merkt ihr, das Herz. Und die Sprüche sagt, ein Narr ist, der sich auf sein eigenes Herz verlässt. Der muss lernen, dass das Wort Gottes sagt, es muss alles in dir neu werden. Das haben wir heute im Vorgeschattet gelesen, 2. Korinther 5. Da steht nämlich, alles ist neu geworden und das von Gott. Alles ist neu geworden und das von Gott. Und somit auch das Herz. Und das sagt auch Petrus in der Apostelgeschichte 15 und sagt, die ihr durch Glauben eure Herzen gereinigt habt. Also nichts anderes wie ein neuer Mensch, ein lebendig machender Geist hat durch seine Energie, durch sein Wort, das mich getrennt hat, durch meine Überlegungen hat er kritisiert, hat alles in Frage gestellt, hat alles zunichte erklärt, hat er mich neu gemacht und neu geschaffen, auf das ich jetzt glauben kann. So, das war's eigentlich. Wer von euch, der heute Abend vielleicht Zeit hat, geht hin und liest mal diesen einen Vers. Ich bin ja gar nicht zum Vers 13 gekommen. Aber den einen einzigen Vers nochmal durch. Und versucht ihn mal auswendig zu lernen. Was meinst du, was dann passiert? Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist wirksam. Es ist schärfer. Es dringt durch, es scheidet. Es ist im Grunde genommen dein Kritiker. Setz dich aus und du wirst erleben, dass der Herr dich durch seinen Geist an verschiedene Dinge erinnert. Du wirst ein selbstkritischer Mensch. Du fängst an, die Dinge ein bisschen anders zu sehen. Du wirst sagen, gut, wenn das Wort es anders sieht, ist mir das egal, dann muss ich meine Meinung ändern. All diese Dinge werden über dich dann kommen, Stück für Stück. Nur ein einziger Vers. Ist das zu viel verlangt? Und vielleicht wird dann der Herr dir die Stelle zeigen, in Richterbuch, wo der zweite Richter, Ehud genannt, mit dem linken Arm das zweischneidige Schwert, dem ich, König Eglon, in den Wams stieß. Und dann siehst du das Bild, das Wort Gottes, das gegen dein eigenes Fleisch vorgeht. Ich wünsche uns viel Glück und Gottes Segen und Erfolg. Und denkt darüber nach und lasst es wirken es wird nur zu eurem Besten und zu meinem Besten sein und zum Besten des Nächsten. Amen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass dein Wort so mächtig ist. Wir danken dir, dass es wirkt, Kritisches uns auseinanderlegt. Es lässt nichts übrig, es bleibt nichts übrig. Und wir sind dir dankbar dafür. Danke für diese Wahrheit, danke für diese Kraft. Danke, dass du der lebendige Gott bist, der jetzt in unserer Mitte ist, ganz persönlich und zu jedem Einzelnen redest. So nimm dich jedem Einzelnen an und nicht nur dem, der hier ist, sondern guck auf deine ganze weltweite Gemeinde, die Verfolgten und die Elendigen und komme ihnen zu Hilfe. Und auch noch die ungläubige Welt da draußen, rette noch durch deinen Heilandsruf, rette sie, bringe heim, dass noch mehr und mehr dich preisen, um deines Namens willen. Amen.